HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Gefahr von Verschweigen, von Vertuschen, von Verdrängen.
Ich habe den Pater gesehen, er hat so schön gesprochen von der Mutter Gottes. Und ich habe sofort gedacht, der ist ein guter Priester, aber der hat zwei Gesichter. Und der zweite ist sehr, sehr schlimm.
Dann sind halt diese Zutraulichkeiten immer intensiver geworden. Ja. Und irgendwann bin ich dann auf seinem Schoß gelandet und dann halt auch irgendwann einmal auf dem nackten Schoß. Und irgendwann war ich dann halt auch ich ausgezogen und so halt.
Auch wenn das dem Opfer gelingt, das zu verdrängen, das zu verpacken, das irgendwo zu verstecken, wird es leider so sein, dass irgendwann der Tag kommt, wann der Schmerz wieder hochkommt.
Wir werden es niemals ganz ausrotten können, weder in der Kirche noch in der Gesellschaft. Das Böse ist da, aber wir können sehr viel tun. Und da müssen wir auch in die kirchliche DNA hinein.
Die Betroffenen haben ein Recht darauf zu erfahren, wer damals ihre Taten gedeckt hat. Und ich erwarte, dass die Kirche sich jetzt bereit erklärt, eine unabhängige staatliche Untersuchung zuzulassen.
Es darf keinen Missbrauch geben, schon gar nicht im Raum der Kirche. Und wir Bischöfe bitten um Entschuldigung für das erlittene Unrecht.
Vier Jahre lang haben Wissenschaftler im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz an einer Studie gearbeitet. Diese Studie gibt Einblick in den jahrzehntewährenden sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche im Nachkriegsdeutschland. Es ist ein erster Einblick nach der Auswertung von 38.000 Personalakten. Fast 1.700 Täter und über 3.600 Opfer betrachtet die Studie. Allerdings nur wenige von ihnen wirklich genau. Mehr konnten die beauftragten Kriminologen und Psychologen in vierjähriger Arbeit nicht leisten. Weshalb das, was die Kirche jetzt sichtbar macht, nur ein kleiner Ausschnitt der Taten ist, die es aufzuarbeiten gilt. Was noch kommen muss, sind viele Jahre Arbeit für diverse unabhängige Beauftragte und viele Staatsanwälte. Was aber wohl jetzt schon deutlich wird, sind die strukturellen Probleme der Kirche, der Vertuschungsapparat, der all die Jahrzehnte bestens funktionierte und der Zusammenhang mit dem Zölibat, der verordneten Ehelosigkeit der Priester. Deshalb haben wir den Tag heute in HR2 Kultur überschrieben mit Zölibat und Missbrauch, die Krise des Klerus. Nur mit 200 Opfern haben die Wissenschaftler direkt gesprochen. Für diese erste Studie über den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche in Deutschland, die heute bei der Bischofskonferenz in Fulda vorgestellt worden ist. Über 3.600 Opfer haben sie ausgemacht und wir werden noch hören, dass diese Zahl nur ein Anfang markiert. Was die zu hören bekommen werden, die sich daran machen müssen, den systematisch gedeckten jahrzehntelangen Missbrauch aufzuarbeiten, das lässt sich erahnen, wenn man die Geschichte hört, die uns jetzt Marlena Menke erzählt.
Rolf M. hat einen Stuhl zurechtgeschoben und sitzt ganz ruhig. Seinen Namen will er im Radio nicht hören. Seine Stimme soll nachgesprochen werden. Auch heute, als erwachsener Mann, ringt er mit den Worten für das, was ihm als Kind passiert ist. Er war Messdiener in einem hessischen Dorf im Bistum Mainz. Der Pfarrer, ein familiärer Typ, sagt Rolf M., einer, der Film- und Spieleabende organisierte, mit den Kindern auf Freizeiten fuhr. Für ihn eine Vertrauensperson. Bis zu diesem einen Abend.
Wir wollten einen Tag später in eine Art Jugendherberge fahren und um Zeit zu sparen, hat der Pfarrer vorgeschlagen, dass ich dann die Nacht bei ihm schlafe. Und mitten in der Nacht habe ich Stöhngeräusche gehört. Er hat in seinem Bett geschlafen, ich habe in so einem Feldbett geschlafen. Und heute würde ich sagen, dass sich der Pfarrer selbst befriedigt hat und hat versucht, mit seiner Hand an mein Glied zu kommen.
Der Junge reagiert irritiert, kann nicht einordnen, was der Pfarrer da getan hat. Am nächsten Morgen fährt Rolf wie geplant mit ihm und der Gruppe auf die Freizeit.
Wir haben darüber nicht gesprochen. Er hat mich nicht darauf angesprochen und ich habe das genauso wenig gemacht. Auch meinen Eltern gegenüber habe ich lange Zeit nichts gesagt.
Aber im Stillen wirkt der Übergriff nach. Rolf M., der sonst so viel Spaß an den Ausflügen in der Gemeinde hatte, zieht sich zurück. Will von der Kirche nichts mehr sehen und hören, wie er heute sagt. Seine Mutter wundert sich damals schon, warum der Junge die Firmung plötzlich vehement ablehnt und fragt nach. Aber Rolf M. behält den wahren Grund für sich.
Das ist in mir wie eine Blockade gewesen. Diesen Abend oder diesen Vorfall habe ich lange, lange mit mir selbst ausgemacht und im Prinzip auch schon halb vergessen.
Vergessen, verschwiegen, jahrelang. Bis zu dem Tag, als Rolf M. klar wird, dass er nicht der Einzige ist. Sein älterer Bruder vertraut sich ihm an. Er wurde schwer sexuell missbraucht, von demselben Pfarrer. Verklagen kann er ihn nicht, die Tat ist verjährt. Also zieht Rolf M. die Reißleine, holt sich Hilfe bei einer Opferberatung und reicht selbst Klage ein. Ein wichtiger Schritt, der beim Verarbeiten hilft, sagt sein Berater Johannes Heibel von der Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen.
Auch wenn das dem Opfer gelingt, das zu verdrängen, das zu verpacken, das irgendwo zu verstecken, wird es leider nach meinen 25-jährigen Erfahrungen so sein, dass irgendwann der Tag kommt, wann der Schmerz wieder hochkommt. Und ich habe natürlich auch mit vielen Opfern zu tun, denen es ganz, ganz schlecht geht, dass sie sich wirklich auch körperlich, nicht nur seelisch, sondern körperlich krank fühlen, obwohl eigentlich körperlich kein Defizit oder keine Verletzung da ist.
Rolf M. wirkt heute gefasst, wenn er von dem jahrelangen Verfahren erzählt und davon, wie er den Pfarrer zum ersten Mal vor Gericht wieder sieht.
Er saß da ziemlich in sich gezogen, hat aber trotzdem einen starken Auftritt hingelegt. Super Anwalt gehabt, von der Kirche, glaube ich, gestellt. Und dementsprechend sind die nach der Verhandlung auch in Revision gegangen.
Der Prozess zieht sich über Jahre hin. Am Ende geht der Pfarrer straffrei aus. Eine Geldstrafe von 9.000 Euro, die das Gericht zuerst verhängt hatte, wird in höherer Instanz wieder aufgehoben. Auch in der Kirche bleibt der Mann weiter aktiv, leitet Chöre, jahrelang auch mit Kindern. Erst 10 Jahre nach der Klage entzieht die katholische Kirche ihm die Weihe. Für Rolf M. eine Enttäuschung auf ganzer Linie. Aus der Kirche ist er ausgetreten, hat zu einem normalen, geregelten Leben gefunden. Er glaube an Gott, sagte er mit Überzeugung, aber nicht mehr an die Kirche.
Da hat sich einer gleich nach dem ersten Übergriff selbst aus der Nähe des Pfarrers entfernt, man könnte fast sagen gerade noch rechtzeitig, um dann zu erfahren, dass der eigene Bruder längst Opfer geworden ist und um dann zu erleben, dass der Täter am Ende straffrei ausgeht. Dr. Wunibald Müller, Theologe und Psychologe, lange Jahre Therapeut von Priestern und anderen Kirchenmitarbeitern und Autor vieler Bücher, auch zum Thema Missbrauch, darunter aber auch das Buch »Warum ich dennoch in der Kirche bleibe«. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben jahrelang das Rekollektio-Haus der Abtei Münster-Schwarzach geleitet und dort als Psychotherapeut mit Menschen gearbeitet, die an der Kirche, ich mach das mal pauschal, die an der Kirche gelitten haben. Kann man das so pauschal sagen?
Das kann man sagen. Einige der Leute, gar nicht wenige, kamen auch deswegen, weil sie sich nicht mehr wohlgefühlt haben mit der Kirche und auch das, was sie als Vertreter der Kirche, als Priester, als Ordensleute, als kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vertreten mussten, oft nicht mehr mit ihren eigenen Überzeugungen in Einklang zu bringen brachten.
Sie haben aber auch mit Priestern gearbeitet, die mit ihrer Sexualität und dem Zölibat Probleme hatten. Waren darunter auch Täter, die schutzbefohlene Kinder, Jugendliche sexuell missbraucht hatten?
Darunter waren auch Täter und da oft vor allem solche Täter, die jetzt nicht unbedingt pädophil waren, aber die aufgrund ihrer nicht entwickelten Sexualität in besonderer Weise anfällig waren für sexuelle Übergriffe.
Was heißt nicht entwickelte Sexualität?
Das heißt zum Beispiel, dass jemand, der ein falsches Verständnis hat von Zölibat, meint, er muss sich mit dem Thema Sexualität nicht auseinandersetzen. Das muss er natürlich, wie jeder andere auch. Das bei dem dazu geführt hat, dass er manchmal auf der Stufe vielleicht von einem 14-, 15-Jährigen hinsichtlich seiner sexuellen Entwicklung stehen geblieben ist, oft überhaupt kein Gespür hatte, was Sexualität ist, sich nicht klar war über seine sexuelle Ausrichtung, nicht fähig war zu innigen, tiefen Beziehungen, die ja auch die Fähigkeit zur Empathie einschließen, dass das dann dazu geführt hat, dass die Betreffenden besondererweise anfällig waren für sexuelle Übergriffe.
Und die haben am Anfang gedacht, sie müssen sich nicht mit ihrer Sexualität auseinandersetzen oder sie dürfen es nicht?
Möglicherweise beides. Es kann natürlich sein, dass nicht wenige schon aus einem Umfeld kamen, in der die Sexualität tabuisiert worden ist und die dann natürlich auch, nachdem sie Probleme hatten mit der Sexualität, dachten, dieses ganze schwierige Thema, das können sie im Grunde genommen sich ersparen und dann natürlich in dem zölibatären Lebensstil eine Form gefunden haben, wo sie im Grunde genommen ihre sexuelle Unerlöstheit im Grunde genommen auch noch heilig sprechen konnten. Also dass diese Unfähigkeit, wirklich mit der Sexualität auseinandersetzen zu können, dann auch noch zu einem Ideal wurde.
Ist solche verkümmerte Sexualität, nenne ich das jetzt mal, wahrscheinlich therapeutisch nicht die richtige Wortwahl, therapierbar?
Das Wort verkümmert ist schon auch zutreffend. Das ist therapierbar. Nicht therapierbar ist zum Beispiel im Sinne von, dass man es wegmachen kann, wenn jemand nun wirklich ausgesprochen pädophil ausgerichtet ist. Mhm. Therapierbar ist, wenn jemand hinsichtlich seiner sexuellen Entwicklung stehen geblieben ist. Man spricht dann hier von einer sexuellen Nachreifung. Das ist in der Tat möglich und da habe ich auch in meiner Arbeit ganz gute Erfahrungen damit gemacht.
Und haben Sie auch Pädophile in der Therapie gehabt?
Ich habe auch immer wieder Pädophile in Therapie gehabt, wobei ich hier natürlich an Grenzen gekommen bin. Da ist ja das Ziel dann, dass die Betreffenden ihre Neigung kontrollieren können, damit sie verantwortungsvoll mit dieser Neigung umgehen können. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die gemerkt haben, ich habe diese Neigung und ich habe Angst davor, dass ich die auslebe. Und das fand ich dann im Sinne der Prävention auch ganz wichtig, dass man die Leute dann auch entsprechend begleitet hat und ihnen geholfen hat, mit ihrer Veranlagung verantwortlich umzugehen.
Die Einrichtung, die Sie geleitet haben bis zu Ihrem Ruhestand, heißt Recollectio House. Es geht also darum, sich wieder zu sammeln. Das entnehme ich mal dem Wort. Geht das, wenn die Institution, die das Leiden verursacht oder die den Missbrauch ermöglicht, sich nicht ändert?
Schauen wir mal, das ist das eine, dass man jemandem individuell hilft im Sinne eines therapeutischen oder im Kontext von Therapie und Spiritualität. Das andere ist natürlich, dass wenn man wirklich an einer Prävention interessiert ist, man schauen muss, was trägt denn dazu bei? Und da ist es ja deutlich geworden, dass das klerikale System der Kirche dazu beigetragen hat, zumindest es gefördert hat, dass ein falsches Verständnis von Zölibat es gefördert hat, dass die Tabuisierung von Homosexualität mit dazu geführt hat, dass die Leute sich eben nicht mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt haben und von daher gesehen in besonderer Weise auch anfällig waren und sind für sexuelle Übergriffe. Es geht aber, wenn man als Kirche jetzt spricht und an der Stelle wirklich es mit der Prävention ernst meint, dann muss das auch sozusagen das Eingemachte der Kirche tangieren. Dann müssen da an der Stelle natürlich auch entsprechende Änderungen stattfinden. Sonst läuft die ganze Geschichte irgendwo auch ins Leere.
Also strukturelle Änderungen.
Strukturelle, das meine ich. Strukturelle, was das hierarchische System angeht und auch natürlich, was die Lehre angeht, also diese negative Einstellung zur Homosexualität, die denke ich, die müsste zum Beispiel revidiert werden. Das ist eine theologische Fragestellung.
Das eben genannte Buch, Warum ich dennoch in der Kirche bleibe, das haben Sie 2016 veröffentlicht. Da war der massenhafte sexuelle Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche bekannt, wenn auch noch nicht aufgearbeitet und auch noch nicht wissenschaftlich untersucht, wie seit heute. Aber es war schon klar, dass die Kirche jahrzehntelang die Täter gedeckt hat. Tolerieren Sie das damit, wenn Sie sagen, warum ich dennoch in der Kirche bleibe?
Nö, das toleriere ich damit in keiner Weise. Das ist auch ein Grund damit, warum ich mir so auch die Frage stelle oder gestellt habe, kann ich eine Kirche, die sich so schäbig verhalten hat, kann ich der weiterhin auch treu bleiben? Und meine Devise war immer, wenn es mir irgendwas bedeutet, dann musst du dich auf die Hinterbeine stellen und von deiner Sicht her, von deiner Position her, das dazu beitragen, dass die Kirche an der Stelle sich ändert.
Der Theologe und Psychologe Wunibald Müller, recht herzlichen Dank. Zölibat und Missbrauch, die Krise des Klerus, der Tag in HR2 Kultur.
Die Regel durch das Leben sei Vertraulichkeit und selten nur Vertrauen. Und links und rechts von Furcht und Hoffnung frei auf Seelenphänomene schauen. Erwarten und nichts auf Erwartung bauen. Nur alle Menschen menschlich nehmen. Das Gute so, wie wir es sehen. Mit Mut und Kraft dem Bösen widerstehen, anstatt darüber uns zu grämen. Und zu der Sicherheit der Sache, soweit das Erdenelement uns Sicherheit in seinem Schoße gönnt, den Geist der Vorsicht auf die Wache.
Johann Gottlieb Säume über Vertrauen und Vorsicht. Heute hat also die Deutsche Bischofskonferenz bei ihrer Herbsttagung in Fulda Die in ihrem Auftrag angefertigte erste Studie über die Fälle von sexuellem Missbrauch seit 1946 vorgelegt. Es ist der zweite Versuch der deutschen Katholiken, mit der Aufarbeitung des Missbrauchs zu beginnen. Der erste Versuch war vor 5 Jahren gescheitert. Damals hatte die Kirche den Kriminologen Christian Pfeiffer beauftragt und der hatte hingeschmissen, als er nicht an die Akten gelassen wurde. Beim zweiten Versuch haben die Wissenschaftler durchgehalten, obwohl auch sie keine direkte Akteneinsicht hatten. Aus Fulda, Rainer Battefeld.
Die Studie dokumentiert über 3600 Fälle von Missbrauch, vor allem an männlichen Jugendlichen im Alter von 13 Jahren oder jünger. Das Ausmaß der Taten hat auch die Forscher überrascht, die rund 38.000 Akten, vor allem Personalakten, ausgewertet haben. Der forensische Psychiater Professor Dr. Harald Dressing:
Das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs im Verantwortungsbereich der deutschen katholischen Kirche und auch der Umgang der Verantwortlichen damit haben mich dennoch erschüttert.
Die Täter, meist katholische Priester im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, die Opfer, vorwiegend jüngere männliche Kinder im Alter von 13 Jahren und jünger. Es sei, so Dressing, häufig zu Mehrfachtaten an einzelnen Betroffenen gekommen. Teilweise hätten sich Missbräuche über einen längeren Zeitraum hingezogen. Viele der Opfer würden bis heute unter den Folgen des Missbrauchs leiden. All das herauszufinden sei nicht immer leicht gewesen.
So war es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich, dass wir selbst in die Kirchenarchive gehen.
Außerdem hätten die Forscher feststellen müssen, dass in mindestens 2 Diözesen Akten vernichtet worden seien und einige der Akten seien manipuliert worden. Es gebe daher eine hohe Dunkelziffer. Mit den bekannten 3677 Missbrauchsfällen allein sei es nicht getan. Kardinal Reinhard Marx, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, versprach Offenheit. Die Täter, sofern sie überhaupt noch leben, sollen sich gegenüber ihren Opfern bekennen. Das hat auch Roswitha Müller-Piepenkötter gefordert, die ehemalige Bundesvorsitzende des Weißen Rings. Sie ist Mitglied im Beirat der Studie.
Und zwar müssen die Verantwortlichen in der Kirche konkret und im Einzelfall gegenüber den betroffenen Opfern sich zu ihrer Verantwortung und zu ihrem Fehlverhalten bekennen und auch benannt werden.
Das alles wird jedoch nicht übers Knie gebrochen werden. Ob die Namen von Tätern jemals öffentlich werden, ist unklar. Klar ist jedoch, dass die katholische Kirche es ernst meint mit der Aufarbeitung der Fälle und dass sie hofft, Vertrauen zurückzugewinnen. Kardinal Reinhard Marx:
Ich spüre bei aller Trauer und bei aller Scham auch eine Stärkung dadurch, dass diese Studie uns hilft, tiefer zu sehen, klarer zu erkennen und deswegen vielleicht auch die richtigen Entscheidungen am Ende zu fällen, die dazu führen, dass Vertrauen wiedergewonnen werden kann.
Der Bischof Reinhard Marx heute in Fulda. Die Studie, das ist schon vor der Veröffentlichung klar geworden, behandelt nur einen Ausschnitt der Täter. Ausgenommen sind zum Beispiel kirchliche Mitarbeiter in Einrichtungen, die nicht direkt zu den Bistümern gehören. Das Canisius-Kolleg in Berlin, das zum Jesuitenorden gehört und dessen Rektor 2010 den Missbrauch öffentlich gemacht hat als erster aus einer solchen Institution, ist zum Beispiel nicht in dieser Studie berücksichtigt worden. Nicht berücksichtigt wurden auch alle Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen katholische Nonnen. Also da ist noch ziemlich viel zu tun. Klaus Hofmeister aus unserer Kirchenredaktion, guten Tag.
Guten Tag.
Keine direkte Akteneinsicht durch die Wissenschaftler, viele Bereiche aus der Betrachtung komplett herausgenommen. Klingt irgendwie nach einem Torso, diese Studie, oder?
Ja, wenn man sich an den Zahlen aufhängt, dann muss man wirklich sagen, das ist die Spitze des Eisberges, so formulieren es auch die Forscher. Man muss sich vorstellen, von den 27 Bistümern in Deutschland haben nur 10 solche Tiefenbohrungen bis 1946 gemacht. 17 Bistümer haben damit schon 2000 aufgehört. Also die haben nur diesen Zeitraum 2014 bis 2000 zurückverfolgt. Das heißt also, wir haben es mit 17 Bistümern zu tun, wo 50 Jahre Erforschung von Akten fehlen. Das ist ein Aspekt in der Interpretation dieser Zahlen. Den anderen haben Sie genannt. Es wurde Aktenmaterial vernichtet, manipuliert, vertuscht. Ein weiterer Punkt: Die Hälfte der Täter wurden überhaupt nur bekannt, weil sich Opfer gemeldet haben in der Zwischenzeit, in den jüngsten Jahren. Da gab es nämlich überhaupt keine Spuren in den Personalakten. Und wenn man weiß, dass Opfer sehr, sehr zögerlich sind dabei, sich zu melden und eben nach vorne zu gehen mit ihrem Problem, mit ihrer Frage, dann wird auch da noch ein riesiges Dunkelfeld sichtbar. Also die Spitze des Eisberges, ich tue mich schwer, alle tun sich schwer, das irgendwie zu beziffern. Aber man muss davon ausgehen, dass das wirklich noch um einen Faktor vergrößert werden muss, diese Zahl.
Also eine Null hinten dran.
Die Spitze des Eisberges, da ist es ja so, da ist 1/10 sichtbar, 9/10 nicht sichtbar. Die Wissenschaftler haben dieses Bild gebraucht.
Wenn das die Spitze des Eisberges ist, um im Bild zu bleiben, kann das Dickschiff Katholische Kirche an diesem Eisberg zerschellen, wie die Titanic, die ja auch als unsinkbar galt?
Also ich habe schon den Eindruck, weil die Forscher eben systemische Fragen aufwerfen. Also einerseits hat man jetzt erfahren, dass 5% der katholischen Priester Täter sind. Das ist schon schlimm genug, wenn man sich klar macht, dass eben das Kapital der katholischen Kirche in der Seelsorge das Vertrauen ist. Also das ist mal ein richtig schwerer Schaden. Und andererseits haben die Wissenschaftler eben, aber auch auf Bitten der Kirche, muss man schon auch sagen, genauer auf diese systemischen Ursachen geguckt. Also welche Risikofaktoren hat die katholische Kirche, die in anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht vorhanden sind? Und da sind drei Stichworte gefallen: das Zölibat, also die verpflichtende Ehelosigkeit der Priester. Sie haben mit Wunibald Müller eben gesprochen und Nötiges dazu gehört. Das andere ist der Umgang mit Sexualität und besonders mit der Homosexualität, der hochambivalent ist. Und das dritte Stichwort ist Klerikalismus. Das heißt also dieses Machtsystem. Und da gehen wir nach zwei Seiten hin. Auf der einen Seite hinsichtlich der Täter, die sich eben ihre Stellung auch zunutze gemacht haben, um Macht auszuüben.
Also das sind Schutzbefohlene
gewesen, eben gezwungen haben, Dinge zu tun, die sie von sich aus niemals getan hätten. Und das andere ist eben das Machtsystem Kirche, die dann angefangen haben, sich zu schützen, sich abzuschotten, zu mauern. Und dieser Klerikalismus, das ist jetzt den Bischöfen ins Stammbuch geschrieben worden als systemische Ursache. Und da müssen sie irgendwie mit umgehen.
Eben war auch die Rede von verschwundenen Akten. Ich hatte mal einen kleinen Einblick in die Archive des Vatikans und habe da den Eindruck gewonnen, dass in der Kirche eher nichts verschwindet, dass es vielmehr zu den offiziellen Akten immer noch eine Geheimakte gibt. Wir hören das auch gleich noch aus den USA, wo auch solche Geheimakten aufgetaucht sind über Missbrauchsfälle. Das müsste dann, wenn es tatsächlich so gewesen ist, dass in einigen Diözesen Akten vernichtet worden ist, dann müsste man auch dafür wieder einen Täter finden, oder?
Richtig, also man kann natürlich die Spuren dann zurückverfolgen. Man weiß natürlich, wer die Verantwortung für Akten hatte. Ja, und das wird das Interessante sein, denn wir haben jetzt sozusagen einen kleinen Einblick darin gewonnen, wie die Kirche mit diesen Dingen umgegangen ist, wie sie sich als Täterschutzorganisation dargestellt hat und Opfer mundtot gemacht hat. Und jetzt geht es ja darum, aufzuarbeiten. Und dieses Stichwort markiert sozusagen die nächste Phase. Die Studie ist ein Impuls und wird als Impuls wahrgenommen. Also die Zerknirschung, die man im Moment erlebt in Fulda, ist wirklich nennenswert. Aber jetzt geht es darum, wie wird aufgearbeitet? Und da ist das Stichwort Gerechtigkeit für die Opfer, hat Kardinal Marx heute mehrfach gesagt. Das heißt, die Opfer werden einbezogen, sie werden nachvollziehen können, wie in ihrem Fall nicht nur hinsichtlich des Täters, sondern überhaupt systemisch umgegangen wurde. Wurde jemand versetzt, ohne zu sagen, dass es ein Pädophiler war? Wurden Akten vernichtet? Wer war damals der Personalchef? Wer war der Bischof? Das heißt, hier kommen jetzt hochspannende Fragen, die eben wirklich nur bei der Aufarbeitung zu stellen sind. Und da braucht die Kirche offenbar auch externe Hilfe. Auch das ist heute angesprochen worden. Man wird jetzt mit Spannung erwarten und mit Spannung schauen, wie das in den einzelnen Diözesen läuft. Kardinal Marx hat heute sowas wie eine Wahrheitskommission angesprochen. Auf jeden Fall wird es jetzt darum gehen, mit den Opfern erstmals auf Augenhöhe zu kommunizieren und auch eben diese Leistungen nochmal in Frage zu stellen. Auch das wurde heute in Aussicht gestellt, die Entschädigungsleistungen, die die Opfer in der Regel auch nochmal als eine zweite Ohrfeige empfinden, weil sie so niedrig sind.
Und die Staatsanwälte werden auch beschäftigt sein, für viele Jahre wahrscheinlich.
Alles das, was jetzt in den kirchlichen Archiven zutage getreten ist, muss natürlich zur Staatsanwaltschaft gemeldet werden, auch wenn es verjährt ist, wenn man sagt, das kriegen wir gleich zurück, weil die 10 Jahre Verjährungsfrist um sind. Die Bischöfe, wenn sie es nicht schon getan haben, müssen auch im Nachhinein diese Dinge alle melden. Auch da wird noch Aufarbeitung zu stattfinden.
Klaus Hofmeister aus unserer Kirchenredaktion, vielen Dank. Zölibat und Missbrauch, die Krise des Klerus, der Tag in HR2 Kultur.
Wer gibt uns unseren Kinderglauben an eine treue Welt zurück? Ach, schließt den allzu scharfen Blick. Was uns die Zuversicht kann rauben, zerstört des Herzens Glück. Dein denkt mein Geist mit Wohlgefallen, o Zeit, wenn fremd in klügerer Welt man traut zu jedem sich gesellt und arglos wie die Nachtigallen in offene Schlingen fällt. O Glück, noch kindlich hinzulangen nach Blumen, ehe man sie benennt, nach Freuden, die man halb nur kennt, wenn unser Blick kaum aufgegangen nicht Schein und Wesen trennt. Ihr Tage, wo wir klüger werden, wie schwül ist euer Mittagslicht, wenn die Erfahrung warnen spricht, vollkommen weilet nichts auf Erden, was blühet, währet nicht. Wohl dann dem liebenden Gemüte, das sein Vertrauen rein bewahrt, und sein Gefühl sei noch so zart, nie zweifelt an des edlen Güte, noch an der Menschen Art.
Der Schweizer Dichter Johann von Salis-Sevis über Vertrauen. Der sexuelle Missbrauch innerhalb des Systems katholische Kirche ist, wir wissen das längst, natürlich nicht auf Deutschland beschränkt. Der Papst hat inzwischen in einigen Ländern mit Opfern gesprochen. Er hat eine Kommission mit der Aufarbeitung betraut. Er hat auch ranghohe Würdenträger als Täter benennen und verhaften lassen. Und dennoch scheint in weiten Teilen der weltweiten Kirchenorganisation weiter die Vertuschungsstrategie gepflegt zu werden. Wie die funktioniert, das wurde jetzt in den USA aufgedeckt, in Pennsylvania.
In den USA wird längst von einer zweiten Welle des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche gesprochen. Vor mittlerweile 17 Jahren hatten Journalisten des Boston Globe zahlreiche Missbrauchsfälle im Erzbistum Boston aufgedeckt und damit den Stein ins Rollen gebracht. Es folgten Veröffentlichungen aus vielen anderen Ländern. Doch was Mitte August der Generalstaatsanwalt von Pennsylvania vorstellte, hatte eine neue Qualität. Ein Geschworenengericht hatte Zugang zu den Geheimarchiven der Diözesen in Pennsylvania. Nicht nur das Ausmaß des jahrzehntelangen Kindesmissbrauchs war erschreckend. 300 katholische Priester hatten sich an mehr als 1000 Kindern und Jugendlichen vergangen. Ebenso schlimm die Reaktion der Kirchenoberen, Generalstaatsanwalt Josh Shapiro.
They had a trove of documents.
Sie hatten Dokumente, die nicht nur den Missbrauch genau beschrieben, sondern auch die Vertuschung, die Arbeit der Bischöfe, diese Priester von Ort zu Ort weiterzureichen, von einer Kirche, in der sie jemanden missbrauchten, in eine andere. Das alles ist in diesen Geheimarchiven dokumentiert.
Das von einem Geschworenengericht festgestellte Versagen der Kirchenhierarchie hat eine zweite Schockwelle unter den Katholiken in den USA ausgelöst. Mir hat es das Herz gebrochen und ich war am Boden zerstört. Stört, sagte die Katholikin Richara Krajewski im Sender CBS, mir war richtig übel.
I was heartbroken, devastated, just really like viscerally sick.
In vielen Kirchengemeinden gab es in den vergangenen Wochen nur ein Predigtthema. Viele Katholiken in den USA sind aufgewühlt. In Washington kam es während des Gottesdienstes zu Protesten gegen den Erzbischof Kardinal Donald Wuerl. Ihm wird in der Pennsylvania-Studie vorgeworfen, als damaliger Bischof von Pittsburgh nicht genug getan zu haben, um den Missbrauch zu stoppen. Es tut uns sehr, sehr leid, beteuerte Kardinal Wuerl. Aber deshalb haben wir ja Maßnahmen eingeleitet, damit dies nicht weiter passiert.
We're very, very sorry this happened. And that's why we've taken the steps to see that it doesn't go on.
Tatsächlich stammen die meisten der jetzt veröffentlichten Fälle aus früheren Jahrzehnten, nur ein kleiner Teil aus den vergangenen Jahren. Dennoch hat Kardinal Wuerl dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Noch tiefer in Ungnade gefallen ist sein Vorgänger als Erzbischof von Washington, Kardinal Theodore McCarrick. Ende Juli war bekannt geworden, dass er jahrzehntelang Minderjährige und angehende Priester missbraucht hatte. McCarrick musste aus dem Kardinalskollegium zurücktreten. Anders als manche Katholiken, die nun ihre Kirche verlassen, will sich Jim Maguire aus Pennsylvania weiter in seiner Kirche engagieren. Allerdings setzt sich Maguire für grundlegende Änderungen ein.
Well, I think you gotta let priests get married.
Priester sollten heiraten können und Frauen sollten als Pastoren arbeiten dürfen. Das Zölibat ist gegen die Natur. Priester sollten heiraten können.
Priests should get married.
Die katholischen Bistümer in den USA hatten gehofft, den Missbrauchsskandal durch weitgehende Reformen bewältigt zu haben. Doch mit der zweiten Welle rollen nun nun neue Gerichtsprozesse und Entschädigungsforderungen in Millionenhöhe auf sie zu. Die Diözese Brooklyn zahlte vergangene Woche über 27 Millionen Dollar Entschädigung an 4 Männer, die als Kinder von ihrem katholischen Religionslehrer missbraucht wurden. Sean Dougherty, der als Kind und Teenager jahrelang von einem Priester missbraucht wurde, ist trotzdem froh, dass jetzt alles ans Tageslicht kommt. Ich fühle mich absolut befreit, sagte er. Ich bin endlich frei, absolut frei.
Absolutely relieved. I'm free. I'm absolutely free.
Ein Opfer aus den USA im Bericht von Martin Ganselmeier von dort. Jörg Finz, Kirchenredakteur beim Südwestrundfunk in Baden-Baden und ein Kenner der katholischen Kirche und aufmerksamer Begleiter des von Papst Franziskus begonnenen Umbaus der Kirche. Guten Tag nach Baden-Baden.
Hallo aus Baden-Baden.
Der Papst hat sich bei vielen seiner Staatsbesuche inzwischen mit Missbrauchsopfern getroffen. Er hat das Problem benannt. Er hat auch kirchliche Würdenträger abgesetzt, die Täter waren. Er hat eine Kommission zur Aufarbeitung des Missbrauchs eingesetzt. Aber es kommen immer neue Fälle und immer neue Details ans Licht, so wie eben gehört aus den USA. Ist dieser Augias-Stall, ich nenne das mal so mythologisch, überhaupt ausmistbar und ist Franziskus der Herkules?
Also es ist natürlich wichtig, dass Franziskus das macht, was sie aufgezählt haben. Ja, also mit Opfern zu sprechen, Kommissionen einzurichten, zu sagen, das geht so nicht. Und er hat ja schließlich auch gesagt, ich schäme mich dafür, ja, was in der Kirche passiert ist. Aber er alleine, und da dürfen wir nicht den Fehler machen, er alleine wird diesen Stall nicht ausmisten können, wenn die Voraussetzungen dafür, dass dieser Stall so verdreckt ist, wie er verdreckt ist, nicht verändert werden. Und da ist anzusetzen. Also er kann nicht per Ansage sagen, so, das machen wir jetzt mal ganz anders und wir sind jetzt mal ein bisschen strenger, sondern es geht ja darum, eine Haltung im Klerus zu verändern. Und das wird die Herkulesaufgabe sein, die er alleine nicht ändern kann. Da braucht es eine Anstrengung der ganzen Kirche, auch des ganzen Klerus im Übrigen.
Haben Sie den Eindruck, der Klerus arbeitet mit dem Papst zusammen? Also Berichte, die ich höre, sagen was anderes.
Nein, den Eindruck habe ich nicht. Wie gesagt, es geht jetzt darum, mal grundsätzlich zu klären, was bedeutet es eigentlich, Priester in dieser katholischen Kirche zu sein? Was bedeutet es, dem Evangelium verantwortlich zu sein und endlich zu erkennen und anzuerkennen, dass die Kirche ein Provisorium ist, ein Vehikel, das ihre Bedeutung verloren haben wird in dem Moment, wo sozusagen, also theologisch gesprochen, die Vollendung erreicht ist und der jüngste Tag kommt und so weiter und so fort. So lange hat die Kirche dienende Funktion. Was wir aber erleben ist, dass die Kirche herrschende Funktion hat, also dass das Dienen völlig sich verdreht und verkehrt hat und jetzt käme es darauf an, sozusagen zu den alten Idealen zurückzufinden und das heißt ein anderes Selbstverständnis wieder zu entdecken als Priester, als Bischof und dann auch als Papst und das muss akzeptiert werden von den Gläubigen natürlich auch.
Die Pennsylvania Papers, von denen wir eben berichtet bekommen haben, haben deutlich gemacht, dass die Struktur der Kirche nicht nur den Missbrauch begünstigt, wie das übrigens auch die deutsche Studie sagt, sondern ihn auch systematisch vertuscht hat. Was heißt das für einen Papst? Muss er seinen eigenen Klerus entmachten? Und kann ihm so etwas überhaupt gelingen?
Er kann sie nicht alle rausschmeißen. Das geht nicht. Er muss einen Bußprozess, wenn Sie so wollen, fromm gesprochen einleiten, der genau das in die Wege leitet, was ich vorhin gesagt habe, nämlich eine Besinnung auf dessen, wo die Fehlentwicklungen im Klerikerstand ist. Also, die Zölibatsdiskussion muss geführt werden. Es muss die Diskussion geführt werden, dass dieser Klerikerstand völlig unbeleckt von weiblichen Gedanken und Einflüssen ist. Es gibt keine Priester, es gibt keine Theologinnen, die relevant in der Kirche in irgendeiner Weise mitbestimmen. Es fehlt dem Klerus, dem männlichen, männerbündischen Klerus, das weibliche Korrektiv. Das alles führt ja dazu, was jetzt nach und nach aufgedeckt wird. Und es fehlt, der Klerus ist auch überfordert, insbesondere in den Gemeinden. Dieses und vieles mehr muss auf den Tisch und da muss angesetzt werden und dann ist da möglicherweise eine Veränderung zu erreichen. Aber Sie können nicht den ganzen Klerus rausschmeißen, mal abgesehen davon, es gibt ja auch durchaus Kleriker und wir wollen mal davon ausgehen, dass es immer noch die Mehrheit ist, die einen guten Job machen, die ein ordentliches Selbstverständnis haben und die den Gemeinden dienen und das Evangelium in einer ordentlichen Weise verkünden.
Gut, aber es sind die Strukturen. Das sagt die deutsche Untersuchung, das sagen die US-Untersuchungen, die geändert werden müssen.
Ja.
Die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche läuft jetzt schon seit Jahren. Canisius-Kolleg, ich habe es vorhin gesagt, seit 2010 und scheint dennoch ganz am Anfang immer noch. Wie kommt das? Liegt das daran, dass so eine 2000 Jahre alte Institution sich nur langsam bewegt oder daran, dass innerhalb der Kirche gebremst wird?
Also innerhalb der Kirche wird, glaube ich, nicht gebremst. Wir haben halt wenn man so will, ein Kastensystem in der Kirche. Da ist auf der einen Seite der Klerus und da sind auf der anderen Seite die Gemeindemitglieder oder das Volk Gottes, wie man das theologisch sagen möchte. Natürlich ist das ein Riesenapparat, die katholische Kirche, der über die ganze Welt verstreut ist. Den können Sie nicht so einfach mal eben umstrukturieren. Das ist kein Sportboot. Das ist ein Tanker, der nur sehr langsam in Millimeterschritten Veränderungen zulässt und sich auch nur in kleinen Bewegungen bewegt. Aber natürlich wird immer da, wo die Macht in Frage gestellt wird, werden sich alle die wehren und an die Macht klammern, deren Macht auf dem Spiel steht. Und die vielleicht auch Dreck am Stecken haben. Das ist eine Geschichte, die kann man ja nicht nur in der Kirche beobachten. Aber darauf genau wird es ankommen. Und dazu braucht der Papst einen langen Atem. Jetzt ist er auch schon über 80, ja, und er wirkt auch gebrechlicher als vor 5 Jahren. Also am liebsten würde man sagen, es müsste jetzt ein Junger ran, der da die Kräfte hat, dem zu widerstehen und das alles zu deichseln. Aber das ist genau das Problem, dass es eben diese jungen Männer nicht gibt, die Verantwortung haben in der Kirche und dass es überhaupt nur Männer sind, die Verantwortung haben.
Jörg Finz, Kirchenredakteur beim Südwestrundfunk in Baden-Baden. Vielen Dank dorthin. Zölibat und Missbrauch, die Krise des Klerus, der Tag in HR2 Kultur.
Der bessere Mensch tritt in die Welt mit fröhlichem Vertrauen. Er glaubt, was ihm die Seele schwellt, auch außer sich zu schauen. Und weit von edlem Eifer warm, der Wahrheit seinen treuen Arm. Doch alles ist so klein, so eng. Hat er es erst erfahren, da sucht er in dem Weltgedräng, sich selbst nur zu bewahren. Das Herz in kalter, stolzer Ruh schließt endlich sich der Liebe zu. Sie geben, ach, nicht immer Glut, der Wahrheit helle Strahlen, wohl denen, die des Wissens gut nicht mit dem Herzen zahlen. Drum paart zu eurem schönsten Glück mit Schwärmers Ernst des Weltmanns Blick.
Der bessere Mensch tritt in die Welt mit fröhlichem Vertrauen, sagt Friedrich Schiller, und wir wissen, dass dieses fröhliche Vertrauen übel enttäuscht werden kann. Johannes Wilhelm Röhrich, unabhängiger Beauftragter der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, heute natürlich auch da, wo die Deutsche Bischofskonferenz tagt, in Fulda. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Die Missbrauchsstudie, die katholische Kirche in Deutschland heute vorgestellt hat, ist, so haben wir das bis hierhin schon gehört in der Sendung, ein Anfang, nur ein Anfang. Ist sie aus Ihrer Sicht auch ein guter Anfang?
Sie hat sehr wichtige und gute Ergebnisse hervorgebracht, die jetzt eine gute Grundlage für die nun zu beginnende Aufarbeitung darstellen.
Also Sie würden sie nicht schon als Teil der Aufarbeitung sehen, sondern nur als den Auftakt sozusagen?
Nein, das ist heute auch in der Bischofskonferenz selbst sehr klar geworden und das haben die Forscher auch eindeutig formuliert. Das war jetzt ein Forschungsvorhaben und dem muss ich jetzt die Aufarbeitung anschließen.
Die Studie basiert auf Fragebögen, nicht auf direkter Akteneinsicht durch die Forscher, von denen Sie eben gesprochen haben. Müsste die Kirche nicht ihre Archive komplett öffnen, um eine wirkliche Aufarbeitung zu gewährleisten?
Das wird jetzt eine Frage sein, die in naher Zukunft zu beantworten ist. Heute hat Kardinal Marx für die Bischofskonferenz positive Signale hin zur Aufarbeitung ausgesprochen. Die stimmen mich recht optimistisch, dass es auch zu Regelungen kommt, dass Betroffene ein unmittelbares Akteneinsichtsrecht bekommen. Das heißt, dass sie ihre Akten und die Akten der Täter, soweit sie doch vorhanden sind, einsehen können und dadurch auch erkennen, wie beispielsweise die jeweilige kirchliche Einrichtung mit dem Täter umgegangen ist, ob der zum Beispiel dann versetzt wurde oder ob der Mantel des Schweigens über die Tat gedeckt wurde.
Also bei der Kirche, bei der katholischen Kirche zumal, hätte ich den Verdacht, dass alle Akten vorhanden sind. Ich war mal in den Archiven des Vatikans in Rom. Das geht doch sehr konkret, sehr, sehr weit zurück. Aber wir werden sehen. Die konkret ermittelten Fälle muss die Kirche jetzt an die Staatsanwaltschaften übergeben. Damit ist die Aufarbeitung dieser Fälle in der Hand der Justiz und des Staates. Aber das kann es ja eigentlich nicht gewesen sein. Die Kirche muss sich doch auch selbst um die Opfer kümmern, oder?
Es ist ganz wichtig, dass im Rahmen der Aufarbeitung die kirchlichen Missbrauchsopfer im Zentrum stehen. Nur so kann das unendliche Leid, was Tausenden von Menschen in der Kindheit durch Kleriker angetan wurde, auch tatsächlich gesühnt werden. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass eine gute Struktur für die Aufarbeitung gefunden wird. Und ich glaube, und das hat heute auch Kardinal Marx gesagt, ohne Unterstützung Dritter wird die Kirche nicht in der Lage sein, eine unabhängige Aufarbeitung zu gewährleisten.
Was heißt in diesem Fall Dritte?
Dritte sind entweder Forscher oder auch Unterstützung des Staates oder auch Unterstützung der bereits eingerichteten, bei meinem Amt eingerichteten unabhängigen Aufarbeitungskommission. Da sind heute positive Signale ausgesendet worden. Und ich habe mir vorgenommen, die jetzt so aufzunehmen, dass ich daran arbeite, dass wir da jetzt eine Struktur finden, um Kriterien, um Standards der Aufarbeitung für den Bereich der Kirchen zu erarbeiten.
Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, die Sie eben angesprochen haben, die Sie auch selbst eingesetzt haben, hat heute 8 Forderungen an die katholische Kirche aufgelistet, die aus dieser ersten heute vorgelegten Studie folgern für diese Kommission. Darunter auch die nach einem Umbau der Institution Kirche, deren Machtapparat sowohl den Missbrauch als auch die Vertuschung danach begünstigt haben. Das Stichwort dazu heißt Überwindung des Klerikalismus. Da bin ich ein bisschen zusammengezuckt, als ich das gelesen habe. Das hört sich so an, als stünde die nächste Reformation vor der Kirchentür.
Nein, ich glaube, mit Klerikalismus ist hier gemeint, dass die Geistlichen halt in der Hierarchie zum Teil abgehoben sind, sehr starke hierarchische Verhältnisse in der katholischen Kirche herrschen. Und wir wissen, dass die Basis für sexuellen Kindesmissbrauch sehr, sehr häufig Machtabhängigkeitsverhältnisse sind. Und ich habe die unabhängige Aufarbeitungskommission so verstanden, dass sie der Kirche ganz klar, der katholischen Kirche signalisieren wollte, ihr müsst den schmerzhaften Diskurs zu den Ursachen des Missbrauchs in euren Reihen und auch den inakzeptablen Umgang mit dem Missbrauch, dem müsst ihr euch stellen und ihr müsst den Diskurs intensivieren.
Aber das, was Sie eben gesagt haben, lässt doch auch darauf schließen, dass die Kirche eigentlich umgebaut werden muss, dass die Machtstrukturen andere sein müssen nach dem Aufarbeitungsprozess.
Das ist eine innerkirchliche Angelegenheit und da mische ich mich nicht ein. Aber die Fragen der Priesterausbildung, der Folgen von Beichtgeheimnissen oder auch die Frage der Rolle der Frauen in der Kirche, aber auch die Frage, wie weit hat der Zölibat eine Auswirkung auch auf Missbrauchsgeschehen, das muss diskutiert werden, keine Frage.
Johannes Wilhelm Röhrig, der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für die Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Und genau an dieser Stelle, wo wir eben aufgehört haben, ich danke Ihnen für das Gespräch, machen wir jetzt weiter. Eines legt die heute von der Deutschen Bischofskonferenz vorgelegte Studie nämlich nahe. Die verordnete sexuelle Enthaltsamkeit, der eben angesprochene Zölibat, ist eine der Quellen des Übels. Deutlich ist, dass viele der Täter unter dem Zölibat gelebt haben, dass andere kirchliche Mitarbeiter zwar auch zu Tätern geworden sind, aber in deutlich geringerer Zahl. Ist der Zölibat der Vater aller Probleme? Und woher kommt der eigentlich? Thiemen Glatt.
Die wichtigste Antwort zuerst. Es heißt der Zölibat. Der Volksmund stolpert ja gerne mal über den Artikel. Ein Artikel ist der Zölibat allerdings nicht, sondern ein Kanon, also ein Teil des kanonischen Rechts. Genauer gesagt Kanon 277, Paragraph 1. Und darin steht:
Die Kleriker sind gehalten, vollkommene und immerwährende Enthaltsamkeit um des Himmelreiches willen zu wahren. Deshalb sind sie zum Zölibat verpflichtet, der eine besondere Gabe Gottes ist, durch welche die geistlichen Amtsträger leichter mit ungeteiltem Herzen Christus anhangen und sich freier dem Dienst an Gott und den Menschen widmen können.
Enthaltsam leben, um mit ganzem Herzen Christus zu lieben. So die offizielle Stellungnahme der Kirche. Die ganze Wahrheit offenbart aber eher ein Blick in die Geschichte. Wann genau der Zölibat erstmals angewandt wurde, ist unklar. Einige Historiker vertreten die Ansicht, der Zölibat gehe auf die apostolische Zeit zurück. Auf der Synode von Elvira um 306 wurde der Enthaltsamkeitszölibat jedenfalls erstmals als Gesetz festgeschrieben. Im hohen Mittelalter kam es dann zum Übergang vom Enthaltsamkeitszölibat zum allgemein verbindlichen Ehelosigkeitszölibat. Papst Benedikt VIII. Ordnete im Jahr 1022 an, dass Geistliche künftig nicht mehr heiraten dürfen. Dieser Schritt wurde in erster Linie mit der Reinheit des Priesters begründet. Von Bedeutung war in diesem Prozess aber sicher auch, dass verheiratete Kleriker ihren Kirchenbesitz an ihre Kinder vererbten. Deshalb galten Kinder von Geistlichen fortan auch als Unfreie. In Deutschland führte diese Entscheidung umgehend zu Protesten der Priester. Die Vetternwirtschaft des Klerus war auch ein Grund dafür, warum das einfache Volk ein großes Interesse an der Durchsetzung eines priesterlichen Zölibats hatte. Und diese Forderungen wurden immer lauter. So fällte schließlich das Zweite Laterankonzil 1139 eine endgültige Entscheidung. Fortan war der Zölibat eine unabdingbare Zugangsvoraussetzung, um die Priesterweihe in der lateinischen Kirche zu empfangen. So recht glücklich schienen die Priester damit allerdings nicht zu sein. Sowohl beim Konzil in Konstanz als auch beim Konzil in Basel wurden Versuche unternommen, die Regelung wieder zu kippen. Und diese Versuche nahmen bis zur Neuzeit nicht ab, auch wenn sie über die Jahre immer leiser wurden. Kirchen, die im Zuge der Reformationsbewegung entstanden, lehnten den Zölibat allesamt ab. So dürfen heute sowohl evangelische als auch anglikanische Priester heiraten. Und auch in der katholischen Ostkirche wird der Zölibat nicht ausgeführt. Trotzdem sah sich das Zweite Vatikanische Konzil im Jahre 1965 noch einmal gezwungen, die Wichtigkeit des Zölibats in der römisch-katholischen Kirche ausdrücklich zu bestärken. Doch vor allem der Priestermangel und die weltweiten Missbrauchsfälle befeuern bis heute neue Diskussionen über ein Ende der Enthaltsamkeit.
Themenglatt über den Zölibat. Und am Telefon Johannes zu Elz, Kirchenrechtler und Frankfurter Stadtdekan, also der oberste Frankfurter Pfarrer und Domkapitular zu Limburg. Guten Tag.
Guten Tag.
Eben habe ich gesprochen mit Johannes Wilhelm Röhrig, dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Und der hat gesagt, es handelt sich beim Umbau der Kirche, der jetzt nötig erscheint, um eine innerkirchliche Angelegenheit. Und da mischt er sich nicht ein. Deshalb rede ich jetzt mal mit einem Kirchenmann darüber. Sie sind bekannt für offene Worte. Das haben wir bei der Aufarbeitung der Hinterlassenschaft des Limburger Skandalbischofs Thebats van Elst gelernt. Jetzt hat die Aufarbeitung eines weitaus größeren Skandals begonnen. Und die heute vorgelegte Studie offenbart strukturelle Probleme der Kirche, die den Missbrauch befördern und seine Vertuschung begünstigen. Muss sich die Kirche ganz neu aufstellen?
Ja, ich meine schon, das ist jetzt nötig, weil nicht nur das Ausmaß der Verbrechen, sondern auch das Ausmaß des Vertrauensverlustes und einer Organisation, die nicht mehr funktional ist, offenkundig wird. Und wenn wir jetzt da nicht rangehen, und zwar mit Taten statt mit Worten, dann schauen wir unserem Untergang zu. Und das passt nicht zur Kirche.
Nach über 2000 Jahren. Die unabhängige Aufarbeitungskommission zum Kindesmissbrauch der Bundesregierung spricht davon, dass es nötig sei, den Klerikalismus zu überwinden und die Haltung zur Sexualität und dem Zölibat. Das klingt, als könne man das als Thesen an die Dompforte nageln.
Ja, das entspricht dem, was nach meiner Erfahrung in den Gemeinden schon lange gedacht wird. Als ich vor 27 Jahren den Zölibat versprochen hat, haben mir nach 4 Wochen die Leute in meiner ersten Einsatzgemeinde gesagt, also nett, dass sie das versprochen haben, aber wegen uns hätten sie es nicht machen müssen. Das hat sich dann wieder und wieder bestätigt. Die Gläubigen nehmen mit stummem Respekt vielleicht die Bemühungen zur Kenntnis, aber ein leuchtendes Zeichen, das auch ihren Glauben stärken könnte, sehen sie darin nicht mehr.
Wir haben ja eben gehört, wie das mal dazu gekommen ist und dass die Gläubigen damals geglaubt haben, die Vetternwirtschaft der Priester müsse man beenden. Aber davon ist ja heute nicht mehr die Rede, wenn es um den Zölibat geht. Ist der Ihrer Meinung nach, Klammer auf, wir haben gelernt aus der Studie, dass Priester, also Zölibat, Menschen anfälliger sind für sexuellen Missbrauch, Klammer zu, ist der Zölibat hinfällig?
Der Zölibat als eine obligatorische, nicht diskutable Verpflichtung für Diözesanpriester, den halte ich für hinfällig. Das würde ich fakultativ stellen. Und das ist etwas anderes, als ihn abschaffen zu wollen. Davon halte ich überhaupt nichts. Für mich ist der Zölibat eine wunderbare Gottesgabe und ein Charisma und ein ehrenwerter Versuch, sagen wir mal, auf der Gipfelstraße der Nachfolge Christi, aber eben nur für die, die diese Gabe auch empfangen haben und die sie ausüben können und mit dieser Ehelosigkeit zu reifen Persönlichkeiten werden. Die Verklammerung mit dem Priesterberuf als solchem halte ich für nicht mehr möglich.
Wir haben am Anfang von Wunibald Müller gehört, dem Psychotherapeuten, dass er viele Patienten hatte, die eine verkümmerte Sexualität hatten, aufgrund der Nicht-Auseinandersetzung mit der Sexualität. Die müsste stattfinden, auch wenn man in den Zölibat geht.
Ja, das ist nicht automatisch. Das stimmt natürlich. Die muss stattfinden und das kann sich auch kein Mensch anders wünschen. Aber wenn man den Zölibat freistellt, hat man nicht automatisch gereifte Persönlichkeit. Und man soll auch Ehe und Familie nicht glorifizieren. Das ist ja etwas, was Ehelose gerne tun, dass sie dann die andere Lebensform in den Himmel heben. Aber was ich schon glaube, ist, wenn eheliche und nicht eheliche Lebensformen miteinander auf gleicher Höhe eine gesunde Gegensatzspannung aufbauen können und auch den anderen jeweils das Beste von sich zeigen, dann entsteht eine grundlegend andere Atmosphäre in der Kirche, die es Missbrauchstätern nicht mehr so leicht macht, da einen dunklen Winkel zu finden.
Da gibt es dann noch das Problem der Frauen. Müssten die dann auch Priesterinnen werden können?
Ja, die sind doch im Himmelswillen nicht in erster Linie ein Problem. Also ich danke, dass Sie es mir so suggeriert haben. So scheinen wir ja zu denken. Aber zunächst mal sind ja die Frauen die bessere Hälfte der Menschheit auch in der Kirche sowieso schon immer. Und ich fände es an der Zeit, dass wir unsere Ängste abbauen und es den Frauen ermöglichen, ihre Gaben auch in den kirchlichen Ämtern einzubringen.
Unsere Ängste sind dann die der Männer.
Ja, es sind die der Männer und einer Kaste, will ich mal sagen, die sich ja in Jahrhunderten auch eingerichtet hat, die Sache unter Männern auszumachen und das, was früher vielleicht einmal Respekt eingeflößt hat, Gläubigen und Nichtgläubigen zugleich, ist heute Grund für Widerwillen und Abscheu. Und jemand, dem an der Kirche liegt, der kann das nicht zulassen, dass wir an einer so wichtigen Stelle so den Bach runtergehen.
Die unabhängige Aufarbeitungskommission, ich habe es schon gesagt, zum Kindesmissbrauch der Bundesregierung spricht davon, dass es nötig sei, den Klerikalismus zu überwinden. Und sie sagt wörtlich, dass die Betroffenen bis heute an diesem abprallen würden, also an dieser Hierarchie und Machtstruktur. Die beschreibt sie als eine empathiefreie Macht. Wenn man Frauen reinließe und den Zölibat freistellen würde, hätte man das dann schon aufgebrochen?
Nein, immer nicht automatisch, sonst bürdet man den Frauen jetzt die Aufgabe auf, einfach dadurch, dass sie reinkommen, muss dann von selber alles besser werden, dann dürfte keine Frau in Zukunft jemals mehr einen Fehler machen. Also das geht genauso nicht, sondern ich glaube nur, dass auf längere Sicht, also im Laufe von einigen Jahrzehnten einer Durchmischung von Lebensformen und Geschlechtern im kirchlichen Amt, die Dinge sich erheblich entspannen würden. Das nenne ich, das ist das, was ich mit Gegensatzspannung sagen wollte. Die ist eben lebensfördernd, wenn man Gegensätze in einer geschickten Weise einander gegenüberstellt und sie miteinander ins Spiel bringt, anstatt das Ganze auf eine Seite des Spektrums vollkommen licht- und luftdicht abzugrenzen.
Sie sind der oberste Frankfurter Pfarrer, der Frankfurter Stadtdekan. Haben Sie Ihre Priesterkollegen auf Ihrer Seite?
Ja, ich bin zum Glück nicht der Oberste, weil ich meinen Priesterkollegen gar nichts zu sagen habe. Ich übe keine
Aber Sie sprechen miteinander.
Über meine Mitbrüder aus, sondern ich kann auch nur mit meinen Argumenten und mit meinem Beispiel bei Ihnen weiterkommen. Ich habe aber den Eindruck, dass meine Mitbrüder in ihrer großen Mehrheit, nicht alle, aber in ihrer großen Mehrheit in diesen Fragen so denken wie ich.
Johannes zu Elst, der Frankfurter Stadtdekan. Recht herzlichen Dank. Zölibat und Missbrauch, die Krise des Klerus. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen an dieser Stelle Karin Fuhrmann für Sie. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns wie immer nachhören bei hr2 und bei hr2.de oder natürlich in der App der ARD. Dort sind wir der Tag von hr2, das Original. Und wenn Sie mehr zum Thema hören und sehen wollen, heute Abend in ein Hessen Extra im hr-Fernsehen, die Priester, der Missbrauch und jetzt um 20.15 Uhr mit dem Kollegen Philipp Engel. Tschüss für heute, sagt Florian Schwinn.